Ich habe eine Frage zu euch am Anfang, und zwar, hoffentlich nicht allzu überraschend, eigentlich ganz klar aus dem Text hervorgehend: Bis wann, schätzt ihr, war es in Deutschland üblich, dass Männer ihre Ehre durch Duelle verteidigt haben? Ganz klar mit dem Text verknüpft. Ja, also ein Duell ist eigentlich, zumindest aus gängiger Sicht, zumindest mit der Möglichkeit des Todes irgendwo verbunden. Zumindest in der Rechtsprechung, und du hast absolut recht, 1871 wurde es unter Strafe gestellt, sich mit Waffen zu duellieren im Zweikampf. Und das war allerdings noch so, dass so viele in der Gerichtsbarkeit selbst noch mit Duellieren beschäftigt waren, dass die Bestrafung meistens eher milde ausfiel. Und es gab dann Anfang des 20. Jahrhunderts, von 1902 bis Ende des Ersten Weltkrieges, verschiedene Kampagnen, um das tatsächlich auch ein für alle Mal abzuschaffen. Aber diese milde Strafe, die im Gesetz von 1871 verankert war, wurde erst 1979 aus dem Gesetzbuch herausgenommen. Das ist schon recht spät. Also es gibt offensichtlich eine Verbindung zwischen 1871 und 1968 oder 69. Sehr interessant, war mir nie in den Kopf gekommen. Warum diese Frage? Oder vielleicht zuerst mal, wie kam es denn überhaupt zu einem Duell? Ja, oft ging es um eine Frau, genau. Entweder eine, die in der eigenen Obhut war, also eine Schwester, eine Tochter oder dergleichen, oder eine, mit der man romantisch verbunden war, genau. Je nachdem, auf welcher Seite des Duells man stand. Also es ging allgemeiner um eine Beleidigung der Mannesehre, die eine Satisfaktion verlangte. Und daraufhin folgte dann eine Herausforderung. Es gab dann Mittelsmänner, die das Duell vorbereitet haben, die die Regeln festgelegt haben, die Waffen, mit denen man sich duellieren sollte, und die Durchführung dann auch kontrolliert haben. Da gab es tatsächlich strenge Reglements, und es durfte auch nicht jeder an einem Duell teilhaben, weil man sich nur mit Menschen desselben Standes duellieren sollte. Und es ging gar nicht so sehr darum, wer bei diesem Duell siegte, sondern eben darum, dass beide Duellanten durch die bloße Bereitschaft, sich um ihrer Mannesehre willen Verletzungen oder Tod in Kauf zu nehmen, die persönliche Ehrenhaftigkeit wieder unter Beweis stellten. Okay, sehr fremd für uns, oder? Mehr oder weniger, höchstens man schaut romantische Filme, die im 19. Jahrhundert spielen. Duelle, Mannesehre oder Ehre allgemein sind eigentlich für uns heute kein Thema mehr, wenn ich das richtig einschätze. Mir scheint es, als ob die Ehre durch eine, Krise geht, wenn man so will. Es gibt zwar noch Kinofilme, da merkt man, dass man mit dem Konzept der Mannesehre irgendwo noch Geld machen kann, aber insgesamt sieht man das auch noch, sag ich mal, im Sport, im Militär oder vielleicht, wenn es um das Lebenswerk eines Menschen geht. Da hat dieser Begriff vielleicht noch eine Rolle, aber im Alltag Ehre eher selten. Und ich habe sogar das Wort mal bei Google Trends nachgeguckt und habe feststellen müssen, dass in den letzten 10 Jahren die Ehre nur noch halb so viel in Nachrichtenschlagzeilen vorkommt als noch vor 10 Jahren. Also heute nur noch halb so oft. Und im Englischen ist das genauso und im Französischen ist es sogar nur noch ein Drittel. Also sehr interessante Entwicklung. Ein jahrtausendealtes Wort hat eine Halbwertszeit von 10 Jahren. Also wenn es so weitergeht, gibt es bald gar keine Ehre mehr. Oder zumindest verschwindet sie aus unserer Lebensanschauung. Warum denkt ihr, dass das so ist? Warum spielt Ehre, warum wird so wenig von Ehre gesprochen? Also einfach in der Prioritätenliste so ein bisschen nach unten gerutscht, ja? Okay. Also es gibt verschiedene Gründe. Ich denke, Individualismus ist auch einer. Wenn ich dem anderen die Ehre gebe, dann ordne ich mich irgendwo auch unter. Ich sage, der verdient Anerkennung, Respekt und irgendwie ist er nachahmenswert. Also das war noch so eine Idee, die mir gekommen ist. Aber wir sollten uns klar machen, dass wir damit eigentlich eine Ausnahmestellung einnehmen. wenn wir, sag ich mal, in die arabische oder die slawische Welt gehen oder wahrscheinlich auch in die asiatische, da können wir nachher drüber reden, dann spielt die Ehre eine sehr viel größere Rolle. Und auch im ersten Jahrhundert, als Paulus diesen Brief an die Philipper geschrieben hat, war Ehre ein unheimlich wichtiger Begriff. Und das sehen wir auch in diesem Text, den wir jetzt gleich anschauen. Ehre ist dort ein hohes Gut, das es zu verteidigen gilt in der Gesellschaft damals. Und wenn wir uns das überlegen, Ehre als hohes Gut, und uns dann überlegen, wo die Philipper sich befinden, ihr Gründer, Paulus, sitzt angekettet im Gefängnis. Ihr Herr, Jesus Christus, wurde am Kreuz erniedrigt. Und ihre Widersacher erniedrigen sie vor Ort, machen ihnen das Leben schwer, sie werden angefeindet, sie werden ausgegrenzt, haben unter Umständen auch noch Schlimmeres zu fürchten. Da gibt es natürlich viele Gründe, warum die Gemeinde von der Gesellschaft in Philippi vermieden wird, weil Christen einfach nicht ehrbar sind. Christen reden von Dingen, die nicht ehrbar sind. Erniedrigung ist kein ehrbarer Begriff. Demut gehört nicht zu einem Verhaltenskodex des ersten Jahrhunderts. Und so weiter und so fort. Natürlich besteht die Gefahr, dass die Christen von diesem Eindruck beeinflusst werden. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn eure Überzeugungen euch zu gesellschaftlichen Außenseitern machen würden? Also, ich nehme an, eingeschüchtert vielleicht. Vielleicht will man sich auch abgrenzen, verletzter Stolz oder sowas. Oder auch, ja, man will den Schmerz vielleicht einfach nicht erfahren. Vielleicht ist man auch versucht aufzugeben, dass man sagt, ja, ich will nicht mehr zu dieser Gruppe gehören, die von der Gesellschaft als unehrenvoll betrachtet wird. Aber wenn wir von gesellschaftlichen Außenseitern sprechen, dann wird eigentlich daran schon klar, dass der Begriff der Ehre vielleicht selten geworden ist. Aber das Konzept ist schon noch da, oder? Also vom Schulhof bis zur Betriebsfeier richtet sich unser Verhalten ja darauf aus, dass wir nicht von anderen ausgegrenzt werden oder abgestempelt werden. Da geht es um Kleider, die wir tragen, um Meinungen, die wir äußern, um Umgang mit Menschen, die von anderen als weniger wert betrachtet werden. Also das Konzept der Ehrbarkeit ist implizit, denke ich mal, schon noch da, dieser Kodex, was man gesellschaftlich darf und was man nicht darf. Also Paulus jedenfalls weiß um die Herausforderungen, der sich die Gemeinde in Philippi stellen muss. Unter anderem auch, weil er selbst im Gefängnis steckt und nicht sehr ehrenvoll behandelt wird, Ketten, Fesseln oder was auch immer. Und in dieser Situation hilft Paulus der Gemeinde auf zwei Weisen. Erstens definiert er Ehre vollkommen anders als die Gesellschaft. Und zweitens gibt er ihnen Vorbilder zum Nachahmen. Timotheus und Epaphroditus, das habt ihr hier gesehen in den Versen 19 bis 24 ist die Rede von Timotheus, auf den kommen wir bald noch zu sprechen, und 25 bis 29 oder 30, da geht es um Epaphroditus. Die zwei leben ganz konsequent diesen Ehrenkodex, der in Gottes Augen zählt. Den christlichen Ehrenkodex, wenn man so will. Über Epaphroditus, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man den Namen so ausspricht, aber ich werde ihn einfach mal so nennen, sagt er in Vers 29, schaut es euch mal an, am Ende, haltet Leute wie ihn in Ehren. Nehmt ihn auf voll Freude und haltet Leute wie ihn in Ehren. Er sagt, schaut euch mal den Epaphroditus an. Seine Einstellung und sein konsequentes Leben ist ehrenhaft. Ist ein Beispiel für andere und ist Nachahmenswertung. Es verdient Anerkennung und Respekt. Also diese zwei, Timotheus und Epaphroditus, dienen als greifbares Beispiel, wenn man so will, für das Handeln, den Charakter und die Einstellung, die unter Christen bzw. vor Gott als ehrenwert gelten. Warum sind die zwei Vorbilder? Naja, nicht aus sich selbst heraus, sondern weil sie selbst das Ideal von Jesus Christus nachahmen, dass Paulus uns in den Versen 6 bis 11 vorgestellt hat. Also letztendlich gibt Paulus drei Vorbilder. Einmal das Ideal von Jesus Christus und dann noch zwei greifbare Vorbilder zum Anfassen und Nachahmen, wenn man so will. Und am Ende gibt es ja noch eins gratis dazu. Dazu kommen wir gleich noch. Der Aufruf ist aber am Ende auch, dass Christen selbst zum Vorbild werden. Nicht, dass sie nur Vorbilder haben, sondern auch Vorbild werden für andere. Schauen wir uns das jetzt der Reihe nach an. Auf eurem Zettel sind wir bei das Ideal angelangt. Wenn wir uns das Ideal von Jesus Christus anschauen, dann wird deutlich, dass er als Vorbild nicht zu übertrumpfen ist. Vers 6, was heißt es dort? Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein. Jesus war Gott gleich, er war von Natur aus Schöpfer und nicht Geschöpf. Diesen Status kann niemand von uns für sich in Anspruch nehmen, relativ deutlich. Und in Jesus Christus wird also dieser Schöpfer, unternimmt er diesen erniedrigenden Schritt und wird zum Geschöpf. Unvorstellbar. Warum sollte man es aufgeben, Gott zu sein? Warum würde man das nicht sichern für sich? Und trotzdem hat Jesus diesen Schritt unternommen und stirbt dann auch noch den schändlichsten Tod, den man sich vorstellen kann. Am Kreuz. Oft wird in der Bibel von der Schande des Kreuzes geredet und gar nicht so sehr vom Schmerz. Das Kreuz war der schändlichste Tod, den man sich vorstellen könnte. Und das hat Jesus, der menschgewordene Sohn Gottes, auf sich genommen. Und ganz wichtig, Vers 8, er wurde gehorsam. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod. Das ist wichtig, weil es ein paar Verse weiter unten in Vers 12 um den Gehorsam der Philipper geht, der Christen in Philippi. Ihr wart ja schon immer gehorsam, heißt es da, und jetzt erst recht. Also wenn Paulus die Christen in Philippi zum Gehorsam aufruft, dann hat das den Beigeschmack von Erniedrigung, von Kreuzestod. Und noch einen anderen, den sehen wir in Vers 9. Da heißt es nämlich, deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht. Also zu der beispiellosen Erniedrigung Jesu kommt die ultimative Erhöhung von Jesus Christus, den er seinem Gehorsam zu verdanken hat. Das heißt ja am Anfang von Vers 9, deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht, weil er gehorsam wurde bis zum Tod. Also wir können als Christen erwarten, dass unser Herr Jesus Christus am Ende der Geschichte als der dasteht, der den Namen über alle Namen hat, vor dem alle Knie sich beugen werden, egal ob Atheisten, Buddhisten, Muslime, egal wer, die Knie aller Menschen werden sich freiwillig oder unfreiwillig vor Jesus Christus beugen. Und jede Zunge wird bekennen müssen. Also niemand wird es mehr leugnen können. Er ist sichtbar da. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und dadurch wird Gott geehrt, zur Ehre Gottes des Vaters. Und an dieser Stelle darfst du ruhig Amen sagen, wenn du da zustimmst. Also das ist das Ende der Geschichte. Am Ende, dieses Ende wird von Paulus der Tag Jesu Christi genannt. In Vers 16 zum Beispiel seht ihr das. Mir zum Ruhm am Tag Jesu Christi. Am Tag Christi. Also da geht es um Ruhm. Wieder so ein Ehrenbegriff, der ganz wichtig ist an dieser Stelle. Am Tag Jesu Christi wird eine unsichtbare Wirklichkeit, die wir jetzt glauben, im Glauben annehmen, wird eine sichtbare Realität werden. Nämlich, dass Jesus der Herr über alles und jeden ist. Und auf diesen Tag bewegt sich die Geschichte zu. Gott bewegt die Geschichte vorwärts auf diesen Tag zu. Und von diesem Tag her bestimmt sich für Paulus sein eigenes Verständnis von Ehre. Denn am Tag Christi werden wir Gott begegnen. Wir werden vor ihm stehen und alle, die Jesus bekennen, werden von ihm Ehre empfangen. als Kinder Gottes, an denen nichts auszusetzen ist. Das sehen wir in Vers 15. Da heißt es, Vers 15, da werden wir untadelig und rein sein, Kinder Gottes ohne Makel. Das ist das Ziel. Daran entscheidet sich, was Ehre jetzt bedeutet. Und wie wir jetzt leben, entscheidet sich daran, ob wir am Ende von Gott die Ehre erhalten wollen, als Kinder Gottes. So will ich zumindest meinem Vater begegnen. Ich will ihm gefallen und ihn ehren als Kind Gottes. Und ich hoffe, dass wir uns dort sehen werden. Und ihr auch die Ehre von Gott bekommt. Jesus ist also das Ideal, das es nachzuahmen gilt. Er hat sich erniedrigt, er wurde gehorsam und deshalb wurde er erhöht. Und Jesus sagt selbst, wer sich erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Sprich, Erhöhung oder Ehre am letzten Tag wird davon abhängen, ob wir uns in diesem Leben erniedrigen. Und zwar so wie Jesus Christus. Wer Jesus Christus nachahmen will, der wird seine Erniedrigung und seinen Gehorsam nachahmen. Das ist der Aufruf. Gott gehorsam sein heißt Jesus nachfolgen, heißt Jesus nachahmen, heißt Gehorsam und Erniedrigung. Und deshalb sagt Paulus in Vers 12, darum, meine Geliebten, ihr wart schon immer gehorsam, nicht nur als ich bei euch war, sondern jetzt erst recht, da ich nicht bei euch bin, wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern auf eure eigene Rettung hin. Eine sehr begriffsstarke Aussage, denke ich mal, mit Furcht und Zittern. So wichtig ist Gehorsam. Gehorsam wird ja schnell mit Gesetzlichkeit in Verbindung gebracht. Gesetzlichkeit steht dabei für die Einstellung, dass man dadurch gerettet wird, dass man Gottes Gebote hält. Also, dass man gehorsam ist, wenn man so will. Und hier in Vers 12 verbindet Paulus Gehorsam mit Rettung. Er sagt, seid jetzt umso mehr gehorsam, wenn ich nicht da bin, und wirkt damit mit Furcht und Zittern auf eure eigene Rettung hin. Heißt das jetzt, dass wir gehorsam sein müssen, damit wir am Ende gerettet werden? Geht es hier um Gesetzlichkeit und dass wir selbst einen Beitrag für unsere Errettung leisten müssen? Ich denke, wenn wir diesen Vers, diesen einen Vers aus dem Zusammenhang greifen würden, ohne den Text drumherum zu lesen, dann könnten wir leicht zu diesem falschen Schluss kommen. Furcht und Zittern, das sind schon ziemlich harte Aussagen. Und ich muss zugeben, bis heute Morgen hatte ich das als Einstellung gegenüber Gott verlangt. Vielleicht ist es so, aber seit heute Morgen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Denn zum einen wurde mir bewusst, dass die Gemeinde in Philippi gerade mit Furcht und Zittern lebt. Sie hat Furcht vor ihren Widersachern. Natürlich könnte Paulus sie in dieser Situation aufrufen, dass sie jetzt Furcht und Zittern gegenüber Gott empfinden, noch mehr als gegenüber ihren Widersachern und deshalb gehorsam sind. Diese Aussage wäre möglich und wir finden das zum Beispiel in ähnlicher Art und Weise im Hebräerbrief. Und ich denke, Ehrfurcht ist sicher wichtig, wenn die Gefahr besteht, dass man Gott ungehorsam werden könnte. Da müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, wer Gott eigentlich ist. Aber ich denke, hier im Kontext ist so viel Ermutigung zu finden und so viel Zuspruch, dass ich mittlerweile eher dazu tendiere, diese Aussage als Anerkennung zu verstehen, dass sie den Kampf für das Evangelium, zu dem sie in Kapitel 1 aufgerufen worden sind, und die Erniedrigung, die sie dabei erfahren, dass sie die auch unter Furcht und Zittern fortführen, diesen Kampf. Vielleicht erfahren sie Furcht und Zittern hier, aber trotzdem gilt es darum, weiterzumachen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, welche Bedeutung ich vorziehe, muss mich da noch etwas schlauer machen, Aber zumindest sollten wir im Gedächtnis behalten, dass sich dieses Furcht und Zittern nicht unbedingt auf Gott beziehen muss, sondern ebenso gut auf den drohenden Konflikt mit der Gesellschaft, wenn man so will, mit den Widersachern. Und vielleicht macht diese zweite Möglichkeit auch mehr Sinn, wenn wir jetzt Vers 13 zusammen mit Vers 12 lesen, oder dem Ende von Vers 12, wo es heißt, wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern auf eure eigene Rettung hin. Vers 13, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. Sprich, Paulus sagt, macht euch keine Sorgen, denn Gott bewirkt es in euch. Seid also einfach gehorsam. Gott wirkt in Gehorsam, also seid gehorsam. Hört sich natürlich vielleicht immer noch so ein bisschen wie ein Widerspruch an. Wer wirkt denn jetzt diesen Gehorsam? Ist es Gott oder sind das wir? Aber zumindest ist klar, denke ich, dass wir das eigene Handeln durch Gehorsam in Einklang mit Gottes Handeln bringen können. Das heißt, unser Gehorsam ist die Reaktion auf Gottes Wirken in uns. Ich werde mich als Christ nicht zurücklehnen und sagen, naja, heute hat Gott eben nicht in mir gewirkt, deshalb konnte ich nicht gehorsam sein, aber vielleicht ist ja morgen soweit. Nein, Gott sagt, er bewirkt es, dieses Wollen und Vollbringen. Also können wir es auch. Also können wir gehorsam sein. Es spricht uns Mut zu. Das ist möglich. Wie das geschieht, ist vielleicht schwer zu ergründen. Sicherlich müssen wir da schauen, wie der Geist Gottes in uns wirkt. Aber in Gottes Augen liegt hier offensichtlich kein Widerspruch vor. Gott kann uns einerseits zum Gehorsam auffordern und andererseits sagen, Gott ist es, der das wirkt. Und das finden wir auch im Alten Testament oft so. Die Israeliten werden aufgerufen, in eine Schlacht zu ziehen und werden sind sogar aufgefordert, sich nicht von ihrem Gegner einschüchtern zu lassen, weil Gott die Schlacht für sie schlagen wird. Als Beispiel Josua Kapitel 8, das könnt ihr euch zu Hause mal anschauen, wo das ganz klar zum Vorschein kommt, aber es gibt auch viele andere Stellen, wo einerseits Gott sagt, ich gewinne das und deshalb sollt ihr in den Krieg ziehen. Ich weiß nicht, ob dieser Exkurs hilfreich war. Aber ich denke, es gibt einfach viel Verwirrung um diesen Platz von Gehorsam im christlichen Leben. Man verwechselt es mit Gesetzlichkeit, weil man denkt, man will ja aus Gnade leben und nicht aus der Einhaltung des Gesetzes. Aber damit hat Gehorsam nichts zu tun. Gesetzlichkeit geht davon aus, dass wir durch unser Wirken Gottes Wohlgefallen, das ist dieser Begriff hier, erlangen und damit auch die Errettung. Aber im Philipperbrief, hier lesen wir, dass Gott bewirkt, dass wir ihm wohlgefallen. Und in unserem Gehorsam wird sich ausdrücken, dass Gott in uns wirkt und dass unsere Rettung gesichert ist. Auch in schwierigen Situationen müssen wir den Mut nicht verlieren, so wie die Philipper auch. Also Gehorsam ist Ausdruck und nicht Ursache unserer Errettung. Gehorsam drückt unsere Rettung aus. Aber sie ist nicht die Grundlage dafür. Okay. Ich hoffe, ihr seid noch mit dabei. Ja, etwas intensivere Stunde, weil das auch sehr wichtige Verse sind, die man leicht missverstehen kann. Deshalb wollte ich jetzt im Detail auf die paar Verse hier eingehen. Wir haben uns also das Ideal angeschaut und diesen Aufruf, gehorsam zu sein, ernst genommen. Und das heißt letztendlich, wir wollen Christus nachahmen. Darum geht es ja. Aber wisst ihr was? Selbst die Inkaufnahme von Erniedrigung macht uns noch nicht notwendigerweise selbst zum Vorbild für andere. Da gehört noch was anderes dazu. Nur weil wir Erniedrigung in Kauf nehmen, sind wir nicht notwendigerweise Vorbild für andere. Und das sollten wir uns jetzt anschauen. Zunächst mal bei diesen greifbaren Vorbildern, Timotheus und Epaphroditus. Wir hatten uns schon Vers 29 angeschaut, also hier geht es jetzt um den nächsten Punkt, greifbare Vorbilder. In Vers 29 sagt Paulus, dass wir Leute wie Epaphroditus in Ehren halten sollen, weil er sein Leben, Vers 30, um der Sache Christi willen aufs Leben, weil er sein Leben um Christi willen aufs Spiel gesetzt hat. Also Epaphroditus, das war einer aus Philippi, der wurde geschickt, um Paulus zu unterstützen, um ihm Hilfe zukommen zu lassen. Und hier wird er zum Beispiel für die Art von Leuten, denen wir mit Anerkennung als Christen und Respekt begegnen sollten, die wir nachahmen sollten, weil sie Christus nachahmen. Also wie gesagt, er wurde auf eine Reise geschickt und dabei wurde er todkrank. Und das ist eigentlich nichts Besonderes. Also zur damaligen Zeit, auch heute noch, kann man auf einer Reise krank werden. Und ja, wie gesagt, eigentlich macht Epaphroditus gar nichts so Besonderes, wenn man so will. Er hat auch keine Lehrfunktion, er hat keine Leiterfunktion, sondern er ist einfach jemand, der als Kurier unterwegs ist. Und das ist so ein bisschen im Gegensatz zu Timotheus, zu dem wir gleich kommen. Und daran sehen wir, dass Epaphroditus kein Leiter, kein Lehrer oder sonst irgendein hochgestelltes Tier im christlichen Bereich sein muss, um geehrt zu werden. Sondern was Epaphroditus zum Vorbild werden lässt, ist, dass er das Werk Christi zu seiner obersten Priorität macht. Das ist das Einzige, was er getan hat. Er hat gesagt, ja, das Werk Christi ist das Wichtigste in meinem Leben. Werk Christi, was bedeutet das? Kann sich vielleicht ein bisschen abstrakt anhören. Was tut Jesus jetzt? Aber es ist nicht abstrakt. Sondern wir haben vor 2 Wochen schon gesehen, es geht um die Verkündigung des Evangeliums einerseits. Und vielleicht ist das mehr bei Timotheus im Vordergrund, der dem Evangelium dient. Aber hier geht es um eine zweite Sache, die wir sowohl bei Epaphroditus als auch bei Timotheus erkennen. Springen wir zurück zu den Versen 20 und 21, denn da wird das ganz explizit auf den Punkt gebracht. Verse 20 und 21, da sagt Paulus, ich habe sonst keinen Gleichgesinnten, der sich so ernsthaft um eure Angelegenheiten kümmern würde. Alle anderen sind ja nur mit ihren eigenen Dingen beschäftigt, nicht mit der Sache Jesu Christi. Also hier ist die Sache Jesu Christi genannt und sie ist im Kontrast zu den eigenen Dingen einerseits. Sie ist aber auch identisch mit, Vers 20, euren Angelegenheiten. Eure Angelegenheiten, das ist im christlichen Sinne gemeint. Es geht darum, wie es ihrem Glauben geht, wie ihr gelebtes Christsein aussieht, wo sie vielleicht Unterstützung brauchen. Und so wie Paulus diesen Gegensatz hier zieht, von wegen eigene Angelegenheiten und Sache Christi bei Timotheus, ich denke, da will bestimmt niemand zu denen gehören, die sich nur um ihre eigenen Sachen kümmern. Ich denke, das ist uns sicherlich allen klar. Paulus stellt den Timotheus als Vorbild hin, so wie den Epaphroditus, weil er sich wie kein anderer um das Wohl der Christen in Philippi sorgt. Sie nehmen Erniedrigungen in Kauf, sie nehmen sogar den Tod in Kauf, alles, um dem anderen zu dienen. Epaphroditus ist gegangen, um Paulus zu dienen. Paulus hat ihn zurückgeschickt, weil die Philipper sich Gedanken gemacht haben, dass er todkrank war und wie es ihm geht. Deshalb hat Paulus ihn zurückgeschickt. Das wird hier klar. Und Timotheus wird gesandt, damit er den Philippern dienen kann. Und hier sehen wir, dass es immer um das Wohl des anderen geht, im Gegensatz zu den eigenen Angelegenheiten. Das ist es, was Ehre verdient. Solche Leute sollen wir in Ehren halten. Und ganz nebenbei, auch Christus hat sich natürlich nicht nur um der Erniedrigung willen erniedrigt. Erniedrigung für Christus war kein Selbstzweck, sondern er hat sich um unsertwillen erniedrigt. Er hat die Schande des Kreuzes auf sich genommen, damit wir ehrenvoll als Kinder vor Gott stehen können. Darum ist er gestorben. Ich denke, wer Gehorsam zeigt, indem er sich um des anderen Willen hingibt und Erniedrigung in Kauf nimmt, der hat begriffen, worum es bei der Sache Christi wirklich geht. Ich will jetzt keine Namen, aber nur so für euch zum Nachdenken. Kennt ihr Leute, die für euch wie Epaphroditus und Timotheus sind? Vorbilder, die Jesus so nachahmen, wie die zwei es tun. Die dieselben Prioritäten an den Tag legen. Die sich um das Glaubenswohl des anderen mehr kümmern, mehr sorgen, als um den eigenen Kram und sogar das eigene Leben. Sicherlich hat Gott auch uns solche Vorbilder geschenkt. Und die Frage ist, halten wir Ausschau nach denen? Ich denke, gerade in einer Zeit, in der der Ehrbegriff so abhanden gekommen ist, ist es umso wichtiger, dass wir Vorbilder finden, an denen wir uns orientieren, denen wir Anerkennung und Respekt zukommen lassen, weil sie die Sache Christi so ernst nehmen, wie sie ernst genommen werden sollte. Und weil ich auch lange Jahre im Ausland gelebt habe und mich selbst da ein bisschen erkenne, denke ich gerade wir Deutschen, wenn ich das so sagen darf, müssen besonders vorsichtig sein, dass wir im anderen nicht immer was zu bemäkeln haben. Dass wir nicht immer nur voller Skepsis und kritischem Geist auf den anderen blicken, um irgendwas Schlechtes zu finden. Denn das drückt nicht aus, dass wir den anderen in Ehre halten. Das drückt letztendlich nur die Überzeugung aus, dass ich der Einzige bin, der Ehre verdient. Und das kann nicht sein. Als Christen sollen wir den anderen in Ehren halten und uns erstmal keine Gedanken um unsere eigene Ehre machen. Wenn wir uns nach solchen Menschen umschauen, nach solchen Vorbildern, dann ist es auch wichtig, dass wir uns nicht mit der Motivation umschauen, dass wir Leute suchen, die uns am besten dienen können. Die sind so genial, die können mir dienen. Sondern es geht darum, wen ich nachahmen kann, wen ich in Ehre halten kann. Weil sein Leben die Fürsorge Christi für das seelische Wohl des anderen darstellt. Auch in schwierigen Situationen, auch wenn es unangenehm wird. Bei Paulus geht es immer um den anderen. Es geht nicht um sich. Das heißt nicht, haltet euch selbst in Ehren, sondern haltet andere Leute in Ehren. Nämlich die, die sich um der Sache Christi willen, opfern und erniedrigen. So wie Paulus das in Vers 17 ausdrückt, zu dem kommen wir gleich noch. Seid ihr noch mit dabei? Stimmt ihr bis jetzt noch soweit zu? Ja? Ja? Ich weiß nicht, ob wir nach der Predigt noch Zeit für Diskussion haben. Wenn ich mir die Uhrzeit angucke, eher nicht. Merkt euch eure Fragen fürs Abendessen. Smalltalk bei Abendessen ist super, aber wir können auch über tiefergehende Sachen reden. Okay, jetzt will ich noch eine Sache aus dem Bibeltext erwähnen, der zum Vorbildsein gehört. Und zwar springen wir dazu nochmal zurück zu Vers 15. Dort heißt es, auch wir können, also wir sehen dort so eine Art Vorbildfunktion, wenn man so will, nämlich sagt Paulus dort, dass Christen leuchten wie Lichter in der Welt. Also in einer Welt ohne Elektrizität ist diese Aussage wahrscheinlich nochmal bedeutsamer als für uns, aber die Idee ist sicherlich klar, wie Vorbilder geben auch Lichter Orientierung in einer dunklen Welt. Und wenn wir uns von dieser Aussage jetzt zurückarbeiten, dann sehen wir, wie Christen solche Lichter sind, nämlich indem sie nochmal Vers 15, ich hoffe, ihr habt es vor euch, das hat man schon angesprochen, indem sie untadelig und rein sind, Kinder Gottes ohne Makel. Und indem sie am Wort des Lebens festhalten, dann werden sie Lichter sein. Und der Anfang von Vers 15, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, da steht denn damit. Und da heißt es in Vers 14, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr untadelig und rein seid. Wer mit Kindern zu tun hat und ab und zu mal Gehorsam verlangen muss, der weiß, warum Paulus diese Bemerkung hier einfließen lässt. Murren kann nämlich eher die Regel als die Ausnahme sein, wenn es darum geht, von Kindern Gehorsam verlangen. Stimmt's? Aber wenn wir den Zusammenhang hier anschauen, dann wird klar, dass dieses Negativ-Verhalten eben nicht so harmlos ist, wie es manchmal bei Kindern erscheint. Sondern es heißt ja, damit ihr Kinder Gottes ohne Makel seid. Wer gehorcht, aber nur mit Murren und Bedenken, der ist wie jemand, an dessen Leuchter man den Dimmer runtergedreht hat. Das Licht ist zwar gut für ein schönes Ambiente, obwohl Murren und Bedenken da vielleicht auch nicht genau reinpasst, aber es ist sicherlich nicht gut für eine Orientierungshilfe. Da soll das Licht so hell leuchten wie möglich. Und nicht nur das, es ist nicht nur weniger effizient, sondern es bedeutet auch, dass dieser Ruf als Kinder Gottes ohne Makel und gefährdet ist. Wer murrt und bedenkt, oder wer diese Einstellung zeigt, der wird mit diesem, damit ihr Kinder Gottes ohne Makel seid, Probleme haben. Und damit ist dieser Gehorsam unter Protest eine ernste Angelegenheit, eine sehr ernste Angelegenheit. Und ihr seht auch, wie Paulus direkt danach das Gegenbeispiel einschiebt, Vers 17, wo er sagt, sollte ich aber mein Leben hingeben müssen beim Opferdienst für euren Glauben, sie stehen im Zentrum, euer Glauben, so freue ich mich. Und ich freue mich mit euch allen. Das ist doch bemerkenswert, oder? Falls er für sie sein Leben geben wird, dann freut er sich. Und nicht nur das, sondern auch sie sollen sich freuen, Vers 18. Ebenso sollt auch ihr euch freuen, freut euch mit mir. Und Paulus meint das ernst. Er hat sich der Sache Christi so hingegeben, dass es viel, viel wichtiger für ihn ist, dass es den Philippern gut geht, den Christen dort, als dass er selbst am Leben bleibt. Also letztendlich sind wir nicht nur zum Gehorsam aufgerufen, nicht nur zur Erniedrigung, denn damit werden wir noch nicht zum Vorbild. Vorbild werden wir, wenn wir mit Freude gehorchen, nicht mit Murren und Bedenken. Dann werden wir Lichter in dieser Welt sein. Und nur dann. Und das ist ein großer Aufruf für uns. Und deshalb ist mein Vorschlag diese Woche, such dir jemanden als Vorbild, der sich so um das Wohl anderer sorgt, wie diese Leute in dieser Stelle heute, Epaphroditus, Timotheus und Paulus. Such dir jemand, der Jesus Christus die Ehre gibt und ihn als Ideal nachahmt und der sich ganz der Sache Christi hingegeben hat und der gehorsam lebt und der sich nicht darüber beschwert, sondern auch durch schwierige Zeiten hindurch voller Freude lebt. Freudiger Gehorsam, das ist wahrscheinlich so unattraktiv wie Ehre. Aber ich denke, das sind Konzepte, die wir heute wiederbeleben müssen, damit wir als Christen Vorbilder finden, Vorbilder sind, und zwar in freudigem Gehorsam. Und wenn du das tust, Und wenn du merkst, dass du so langsam für andere zum Vorbild wirst, dann vergiss nicht, dass es Gott ist, der beides in dir wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Beten wir noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, du hast uns eine schwierige Stelle gegeben heute, keine einfache Stelle. Aber Vater, wir wollen dir gehorsam sein, mit Freude. Und wir wollen die Sache Christi ins Zentrum unseres Daseins stellen, als oberste Priorität, damit du und dein Sohn Jesus Christus dadurch geehrt werden. Bitte stärke uns und wirke auch weiter in uns, gerade auch in schwierigen Situationen. Und lass uns den Mut finden, dass es nicht von uns abhängt, sondern dass du, der allmächtige Gott, dieses Wollen und das Vollbringen auch in uns wirkt. In Jesu Namen. Amen.